jetzt verbunden mit Bernd Knierim in Berlin. Eine halbe Stunde vor Beginn der Pressekonferenz vorgelegt wird der alternative Geschäftsbericht zur Deutschen Bahn AG von Bündnis Bahn für alle. Erstmal hallo nach Berlin.
Hallo.
Das Bündnis Bahn für alle, wer ist denn das? Fragen wir erstmal so, vielleicht für die Hörerinnen, die nicht immer Radio Dreieckland hören und von daher nicht so ganz genau Bescheid wissen.
Ja, also das Bündnis Bahn für alle ist ein Bündnis aus 20 Organisationen aus verschiedenen Umfeldern, also aus der Globalisierungskritik, aus Umweltverbänden und auch Fahrgastverbänden und Gewerkschaften.
Okay, also sehr viele zusammengekommen, gegründet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als Rot-Grün den Privatisierungshype unterlag und die Bahn an die Börse bringen wollte, was bis heute nicht so richtig gelungen ist. Es ist immer noch im Staatsbesitz.
Genau, wir haben uns 2005 gegründet dagegen und waren in der Zeit sehr groß und sehr aktiv, inzwischen etwas kleiner, aber nicht minder aktiv und setzen uns immer noch ein für eine bessere Bahn in öffentlicher Hand.
In öffentlicher Hand. Jetzt legt ja die Bahn, und das ist auch der Ausgangspunkt für euch, einen Geschäftsbericht vor, der erstmalig ja auch ganz offiziell 1,3 Milliarden Defizit ausweisen wird. Die Bahn selbst beschreibt ja ihre Geschäftsfelder als immer schwierig, aber sie wollte doch Gewinne einfahren, insbesondere in ihrer internationalen logistischen Ausdehnung. Geht das nicht glatt oder was ist der Grund für diesen 1,3 Milliarden Defizit?
Nee, das geht an mehreren Stellen nicht glatt. Also richtig große Probleme, sagt sie zumindest, hat sie im Moment im Schienengüterverkehr, und da muss man sagen, das ist so eine Mischung. Einerseits wird es ihnen da politisch nicht einfach gemacht, ne, weil der Straßengüterverkehr, der Lkw-Verkehr immer noch enorm gefördert wird und es dem Schienengüterverkehr durch EEG-Umlage, Energiesteuer und so weiter eher schwieriger gemacht wird. Aber das andere ist, dass sie auch eben strategisch immer nur auf Abbau setzen. Und wenn man immer nur abbaut, dann gewinnt man natürlich keine Kunden und kann nicht mehr machen. Und das ist das, was schon seit über 10 Jahren so ist, dass sie immer mehr Güterverkehrsstellen streichen, Leute entlassen, vor allem auch Gleisanschlüsse in Firmen stilllegen. Und jetzt soll sozusagen als Weg aus der Krise das Gleiche noch weiter verschärft werden mit dem Abbau. Und das kann nicht funktionieren. Aber das Zweite ist schon das, was Sie angesprochen hatten, das internationale Geschäft. Damit macht die Bahn offiziell inzwischen mehr als die Hälfte ihres Umsatzes. Und trotzdem kommen da nur sehr geringe Gewinne raus, wenn man sich anguckt, was sie an vielen Milliarden da reingesteckt hat in Aufkäufe von Unternehmen. Und da sind eigentlich die Gewinne völlig unzureichend, um dann diese Kosten, die das ja an Zinsen und Tilgung kostet, dann wieder zu decken.
Also diese Internationalisierung bringt nicht das, was gefordert oder als strategisches Ziel angegeben worden ist.
Nee, überhaupt nicht, leider.
Wenn wir jetzt mal in die Kerngeschäfte, wir haben das jetzt ein bisschen touchiert am Beispiel des Güterverkehrs. Politische Rahmenbedingungen nicht gerade günstig, obwohl jetzt der internationale Logistikbereich ja sowieso praktisch auf den Verkehrsadern der Welt stattfindet. Trotzdem kann die Bahn da nicht vorankommen. Aber auch im Personenverkehr ist ja eigentlich durch die Konkurrenz, kann man jetzt würde ich, wenn ich jetzt Bahnvorstand wäre, mich rausreden auf den die Zulassung auch einer politischen Entscheidung, nämlich des Fernbusverkehrs.
Ja, das macht ja auch der echte Bahnvorstand, sich damit rauszureden. Das ist ja auch nicht ganz unzutreffend. Das stimmt auch. Also das war aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ein großer Fehler damals, diese Fernbusliberalisierung und vor allem die zu machen, ohne eine Gleichstellung der Verkehrsträger zu kriegen. Also zum Beispiel hat man im Fernbus überhaupt nicht die Fahrgastrechte wie bei der Bahn. Die kosten natürlich Geld. Und dieses Riesenthema Maut, also ein Drittel ungefähr von dem Ticket, was ich bei der Bahn kaufe, ist ja letztlich Schienenmaut, also die Netznutzungsgebühren, und im Fernbus der zahlt einfach überhaupt gar keine Maut. Und das kann nicht sein. Also es sind mehrere Punkte, wo der Wettbewerb ein sehr unfairer ist. Aber dazu kommt eben immer, wie auch schon im Güterverkehr, dass sich dazu das Management aber auch noch selber immer ein Bein stellt und dann oft Entscheidungen trifft, die nicht unbedingt im Sinne der Kunden sind. Also da denke ich konkret an das, was in den letzten 10 Jahren alles an Verbindungen abgebaut worden ist und was jetzt wieder angekündigt wird, teilweise wieder aufgebaut zu werden mit diesem Fernverkehrskonzept, aber bisher sind es eben nur Ankündigungen. Und das andere sind diese Riesensachen, die jetzt der Herr Grube immer als Komfortstörungen bezeichnet. Also dass eben im täglichen Bahnverkehr es massiv Verspätungen gibt, immer wieder wieder Züge aufs Gleis gesetzt werden, wo Bordrestaurants nicht funktionieren, Türen nicht funktionieren, Toiletten nicht funktionieren, umgekehrte Wagenreihung und so weiter. Das sind alles diese kleinen Sachen, wo man immer denkt, wenn ich so viel Geld für ein Bahnticket bezahle, dann muss das eigentlich nicht sein. Und das schreckt leider Leute vom Bahnfahren auch ab.
Da kommen auch, denke ich, auch Preissysteme dazu, beziehungsweise zum Beispiel die Bahncard, die ja dann immer mal wieder hochgepusht wird, dann wieder runtergenommen wird und dann wieder solche Mechanismen.
Also die Bahn nicht. Das Preissystem ist ein anderes ganz großes Problem bei der Bahn. Und zwar deswegen, weil man ja mal angefangen hat 2003 mit so einem neuen Preissystem, wo es dann diese Pauschalpreise und Sparpreise und so weiter gab. Also ist man weggekommen von einem festen Kilometerpreis, den man mit Bahncard 50 halbieren konnte. Und seitdem ist das Preissystem immer komplexer und immer komplizierter geworden, weil man nie irgendwas weggenommen hat, sondern immer nur was Neues dazu. Und inzwischen muss man schon fast so eine Art Fahrgastabitur haben, um sich wirklich in dem Preissystem zurechtzufinden. Wenn man das kennt, dann kann man relativ günstig fahren. Aber für Neukunden wirkt das natürlich erstmal abschreckend, weil die kleinen Tricks, wie man wirklich sparsam reisen kann, eben nicht kennen.
Nun gibt es ja durchaus auch andere Bereiche. Die Bahn war faktisch im Nahverkehr Monopolist und hat auch die ersten Ausschreibungsrunde gewonnen. Sieht es dann wenigstens auf diesem Gebiet, sagen wir es mal so, stabilisiert oder gewinnträchtig aus?
Auch da nicht. Also speziell in Baden-Württemberg, bei Ihnen hat jetzt die Bahn größere Aufträge verloren. Zum Beispiel bei dem ganzen Stuttgarter Netz hat sie keinen einzigen der Aufträge bekommen. Das ist auch wieder ein Mix aus mehreren Ursachen. Also erstens ist natürlich dieser Wettbewerb in dem Sinne sowieso ein fragwürdiger, weil der schon sehr stark dazu führt, dass es auch in Richtung Lohndumping geht und die Standards gesenkt werden. Aber die Bahn scheint auch an manchen Stellen da bei den Angeboten nicht ganz so gut gewesen zu sein. Also auf jeden Fall verliert sie da jetzt enorm Aufträge. Und das schlägt sich natürlich auch in der Bilanz nieder, weil zuvor hatte sie oft Aufträge, die sehr günstig waren für sie, wo sehr hohe Gewinne rauskamen. Und die fallen jetzt raus und dadurch ist dann DB Regio, also wo der ganze Regionalverkehr zusammengefasst ist, auch nicht mehr so diese Gewinnmaschine. Ne?
Das war es früher zumindest, kann man das so sagen?
Ja, das hatte ein paar Gründe. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg kann man es ganz konkret machen. Da wurde der Vertrag von dem damaligen Staatssekretär Herrn Mappus abgeschlossen, der später dann Ministerpräsident wurde. Und der hat sehr aus Sicht der Bahn sehr günstige Verträge abgeschlossen. Und da kann man viel drüber spekulieren, warum das so war. Es ist eigentlich relativ klar, dass es damals um einen Kuhhandel zu Stuttgart 21 auch ging. Also die Bahn hat dem Land Baden-Württemberg versprochen, wir bauen euch Stuttgart 21 und dafür hat, weil damals ja schon klar war, dass sich das überhaupt nicht rechnet aus Sicht der Bahn, und dafür hat Baden-Württemberg der Bahn als Gegenleistung erstens die Zustimmung zur Bahnprivatisierung im Bundesrat zugesagt und zweitens eben diese wahnsinnig guten Nahverkehrsverträge, dass Herr Medorn sich sozusagen die Hände reiben konnte, dass da richtig viel Geld reinkommt.
Nun, wie gesagt, das reicht eben nur für eine Ausschreibeperiode. Das Klotz am Bein, Stuttgart 21 haben wir. Ob der Bahnhof je funktionieren wird, weiß man auch nicht so genau, angesichts der sicherheitstechnischen Geschichten.
Es spricht viel dafür, dass es nicht funktionieren wird.
Weiß man, wie gesagt, also spricht nicht sehr viel dafür, haben wir auch öfter schon in unserem Programm beraten. Damit sind wir aber auch im Bezug auf die Frage der politischen Steuerung da drin. Der ehemalige Kanzleramtsminister Pofalla, das ist derjenige für unsere Hörer nochmal in Erinnerung, der gerne gesagt hat, das machen wir ja alles so mit dem NSE, das hat alles nicht stattgefunden. Der ist jetzt in der Bahn. Hat er denn da wenigstens eine positive Rolle? Oder ich glaube, er war es doch, der die Nachtzüge abgeschafft hat oder bekannt gemacht hat.
Ja, also da war er nicht der Einzige. Das würde ich ihm jetzt nicht vorwerfen wollen. Aber es passt, also der Herr Pofalla passt natürlich gut in dieses Schema, was die Bahn leider schon seit vielen Jahren fährt, dass sie immer wieder Leute reinholt, die letztlich wenig von Bahnverkehr verstehen und die eher wegen ihrer politischen Verknüpfung reingeholt werden. Und bei Herrn Pofalla hat das schon so ein bisschen den Geschmack von einer gewissen Belohnung, weil wir ja inzwischen über die Akten, die rausgekommen sind, wissen, dass er derjenige war, der die ganzen Vertreter des Bundes im Aufsichtsrat der Bahn 2013 auf Linie gebracht hat, damit Stuttgart 21 weitergebaut wird. Denn die hatten da einige sehr berechtigte Fragen zur Wirtschaftlichkeit des Projektes und Pofalla hat die alle durchtelefoniert und hat gesagt, ihr müsst das weiterbauen.
Gut, also da hat er also praktisch das Geräte, das Projekt, das jetzt aber in einer Allparteienkoalition ja durchgezogen wird.
Nicht ganz Allparteien, aber fast
Allparteien. Ja. Koalition durchgezogen.
Alle im neuen Landtag vertretenen Parteien, sagen wir so.
Gut, jetzt last not least, wenn man diese Lage sich anguckt, erstmalig 1,3 Milliarden Verlust im Geschäftsjahr, 20 Milliarden mittlerweile aufgebaut, schon wieder aufgebaute Schuldenlast, angesichts der gegenwärtigen Zinsen kann man vielleicht sagen, vielleicht, naja gut, was müsste man denn eigentlich von der Bahn oder was müsste man von der Bahn verlangen, was im Wesentlichen geändert werden müsste?
Also kurzfristig könnte man auf jeden Fall einen neuen Vorstand einsetzen. Also wir fordern ganz klar, dass man da einen Vorstand bräuchte, der einfach wirklich Ahnung von Bahnverkehr hat und dadurch dann bessere Entscheidungen treffen würde und vor allem sich von diesem ganzen internationalen Logistikgeschäft trennen würde. Wenn man das verkauft, dann könnte man einen Großteil der Schulden abbauen, hätte außerdem noch Geld übrig, um Engstellen im Bahnnetz zu beseitigen und das wirklich wieder auf Vordermann zu bringen. Und dann könnte sich das Management auch wirklich wieder auf das Kerngeschäft Schienenverkehr in Deutschland konzentrieren. Aber was man langfristig bräuchte, wäre eigentlich eine zweite Bahnreform. Weil man muss jetzt, wenn man das sieht, in jeglicher Hinsicht eigentlich sagen, diese erste Bahnreform von 1993, 94, die ist gescheitert. Es ist eben kein besserer Bahnverkehr rausgekommen, der größere Marktanteile an sich bindet. Und deswegen muss man jetzt gucken, dass man die Bahn auf eine andere Schiene setzt und eben nicht auf eine Schiene, wo man sagt, die Bahn soll vor allem betriebswirtschaftlichen Gewinn machen, sondern sie muss wieder am Gemeinwohl orientiert werden und ja sinnvoller orientiert werden auf einen guten, flächendeckenden, zuverlässigen Bahnverkehr im ganzen Land. So ein bisschen nach dem Vorbild, wie die Schweizer das machen.
Die Schweizer sind das Leitbild auch für das Bündnis Bahn für alle?
Nicht unbedingt das Leitbild, auch da gibt es ein paar schwarze Stellen, aber wenn man sich das anguckt, wie der Bahnverkehr funktioniert und welche Bedeutung er hat und wie er politisch gefördert wird, da kann man schon sagen, ist die Schweiz in großen Teilen ein Vorbild, ja.
Jetzt nochmal zu einem Teilaspekt zurück. Ihr habt in eurem Bericht geschrieben oder kritisiert Grube seine Teilprivatisierung gerade des internationalen Geschäfts. Jetzt habe ich gerade rausgehört, das internationale Geschäft sollte allerdings doch reduziert werden.
Genau, das ist kein Widerspruch, weil was Grube will und was politisch wohl schwer durchsetzbar ist, ist eine Teilprivatisierung. Das heißt, da würden Investoren mit einsteigen und würden dadurch letztlich Einfluss auf die gesamte DBAG kriegen. Also um es mal konkret zu machen, wenn zum Beispiel ein privater Investor bei DB Schenker Logistics, das heißt der LKW-Transport mit drin ist, und der will natürlich da Gewinne rauskriegen, der macht das ja nicht aus purer Nettigkeit, dass der da einsteigt, dann wäre natürlich die Frage, ob Transporte nicht eher auf die LKWs verlagert werden, weil dort die Gewinne erwirtschaftet werden müssen und es dann im Schienengüterverkehr noch schlechter aussieht. Was wir fordern, ist eine komplette Abgabe von diesen Sparten. Also, dass man diese Unternehmen, die wirklich mit dem Schienenverkehr in Deutschland nichts zu tun haben, verkauft. Und da denken wir vor allem an die internationalen Transporte per Luftfracht und Seefracht. Das hat einfach mit Deutscher Bahn nichts zu tun. Und Medorn hat immer gesagt, man muss das machen, weil man dann durchgehende Transportketten anbieten kann und damit dem Schienengüterverkehr in Deutschland was Gutes tut. Aber das zeigen ja die Bilanzen vom Schienengüterverkehr, dass das nicht funktioniert.
Gut, also, soweit unser kleines Potpourri über den alternativen Geschäftsbericht des Bündnisses Bahn für alle. Diesen gibt es für Abonnenten der Taz oder Leserinnen der Taz heute schon beigelegt, der Taz, wenn ich das richtig sehe?
Genau, der liegt heute bei und sonst kann man ihn auch bestellen auf www.bahn-für-alle.de. Da ist auch ein Link zum Webshop, der liegt bei der Grünen Liga, das ist unser Trägerverein und dort kann man den auch bestellen oder man kann auch gerne was spenden, dann kriegt man bei größeren Spenden den auch einfach dann zugeschickt. Und sonst ist er auch auf der Website, die ich eben genannt habe, auch direkt zu lesen. Also, da ist er aber natürlich nicht ganz so schön wie auf Papier.
Das stimmt, das habe ich auch festgestellt, als ich das ausgedruckt habe, dass der Ausdruck doch ein bisschen besser ist.
Na klar.
Gut, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Das war Bernd Knierim vom Bündnis Bahn für alle, die ihren mittlerweile 9. alternativen Geschäftsbericht zur Bahnentwicklung heute der Öffentlichkeit vorgestellt haben oder vorstellen werden.
Genau.
Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.